ja, die laufende Diskussion rund um Pixel und was Pixel in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr können, bringt natürlich auch das Thema rund um Messbarkeit, Erfolgsmessung, was macht denn überhaupt noch Sinn zu messen und was kann denn eigentlich gemessen werden, vor allem wenn es darum geht, Kampagnen auch wirtschaftlich zu betreiben. Und um genau das zu besprechen, habe ich mir den Patrick Gatterbauer eingeladen, der uns da einen guten Überblick über die verschiedenen Themen gibt, wenn es um die Messbarkeit von Social-Media-Kampagnen im Großen und Ganzen geht.
TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts, auch bekannt als der Digital Success Podcast. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe es das letzte Mal ja auch schon anklingen lassen, nachdem ich jetzt jahrelang Pause gemacht habe mit den Podcast-Patenschaften, ich aber mehr und mehr und mehr Zeit mit diesem Podcast hier verbringe. Ihr merkt ja hoffentlich auch, dass ich wirklich eine brave Frequenz mittlerweile wieder hinlege. Wenn ich nicht gerade auf Urlaub bin, ist es relativ verlässlich, dass da jede Woche eben ein Podcast meistens auch mit einem Interviewgast rauskommt. Und natürlich verbunden mit den verschiedenen Dingen, die sich rund ums Podcasting und Podcast-Marketing so tun, habe ich mich entschlossen, eben auch den Teddy-Podcast wieder anzubieten zu einem gewissen Grad. Das heißt, ich öffne mich tatsächlich für Unternehmen, die hier im Podcast unterkommen möchten. Natürlich muss das Ganze einerseits zum Format selbst passen, klarerweise, und natürlich alles einer Seriosität unterliegen. Aber das versteht sich hoffentlich von selbst. Angesichts von über 10 Jahren Podcasting konnte man sich ja ein Bild dazu machen, wie das Ganze hier so läuft. Wer Interesse daran hat oder vielleicht auch Kontakte mir zukommen lassen möchte, es gibt auf TheAngryTeddy.com ganz oben rechts im Eck einen Menüpunkt, wo es die Mediadaten und weitere Infos zu genau diesen Werbeformaten gibt.
TheAngryTeddy.com, Social Media Podcast.
Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Mittwochmorgen, wir sind beide einigermaßen ausgelaufen, wie wir jetzt schon festgestellt haben im Vorgespräch. Wir haben so ein bisschen das Thema Messbarkeit, das ganze Thema Kennzahlen uns für heute ein bisschen vorgenommen. Und jetzt gibt es natürlich ein großes Thema, das uns in den letzten Wochen massiv beschäftigt hat und wahrscheinlich auf die nächsten Monate noch gut beschäftigen wird, nämlich alles das, was um dieses heißgeliebte iOS 14.5 Update irgendwie gekommen ist. Du als Performance-Marketer, was sind deine ersten Erfahrungen jetzt nach diesen ersten Wochen?
Tatsächlich muss man sagen, es hat sich noch nicht so viel geändert, was die Performance an sich angeht. Hat einfach den Hintergrund, dass ja erst dieses Wochenende eigentlich auf 14.6 abgegradet worden. Vorher war ja 14.5. Das Rollout war sehr langsam, in Anführungszeichen. Und Performance-Einbrüche können natürlich noch nicht auf dieses Update zurückgeführt werden, weil einfach viel zu wenig Leute das Update gemacht haben, viel zu wenig, entsprechend dann auch viel zu wenig Daten da beeinflusst wurden. Ab diesem Wochenende mit 14.6 ist das Rollout sehr viel größer und intensiver geworden. Also ich habe selbst auf meinem Smartphone erlebt, ich habe jetzt auf jedem App dieses Prompt, wie man es ja so nennt im Englischen, diese Zustimmung, ob ich jetzt getrackt werden möchte beziehungsweise nicht, erhalten. Aus Performance-Marketer-Sicht habe ich es natürlich erlaubt, weil ich natürlich relevante Werbung haben möchte. Und das ist ja schon mal grundsätzlich was man verstehen muss. Wenn wir uns auf Seiten bewegen, außerhalb von Facebook, kann Facebook da, wenn der Pixel integriert ist, mittracken. Wenn wir uns auf den Plattformen, egal ob das Facebook, LinkedIn, ist das Snapchat bewegen, dann bauen die von uns Profile auf. Und alles zusammen ergibt der Userbild. Und gerade wenn ich eben, weil es die externen Seiten betrifft, von meiner Plattform Facebook, Instagram außerhalb eine Webseite besuche, ist es jetzt das Thema, möchte ich das zulassen oder nicht, dass ich da getrackt werde? Mhm. Mache ich das nicht, werde ich zukünftig sehr bald dann nämlich auch sogar völlig unreflektiert Werbung in meinem Feed, in meinen Stories eingespielt bekommen. Es ist die Frage, ist es mir nicht lieber, dass ich mich tracken lasse und bekomme relevante Werbung, oder verbiete ich das Tracking und glaube, jetzt bin ich werbefrei, das ist nämlich der große Irrtum, bekomme aber plötzlich völlig unreflektiert Werbung. Und das wäre der schlechteste Fall. Und was man ja auch nicht vergessen darf, Tracking funktioniert ja nicht so, dass dort und dann steht, Daniel Friesenecker ist so und so alt, wohnt dort und dort, und den schickt man jetzt Werbung, sondern du bist im Grunde eine gehashte ID, und auf diese ID wird einfach Werbung zugespielt, auf die Daten, die da gesammelt wurden. Aber tatsächlich hat ja kein Werbetreibender den Daniel Friesenecker als Persona jetzt quasi in seinem CRM verfügbar, bis du halt gekauft hast, natürlich logisch, oder ein Lead geworden bist, je nachdem. Und eben nochmal zurückzukommen, iOS 14 wird sich jetzt in den nächsten 3-4 Wochen voraussichtlich sehr stark äußern, nämlich wesentlich stärker als das, was jetzt vorher gewohnt worden. Kommt einfach daher, warum hat es jetzt schon die ersten, in Anführungszeichen, Einbrüche gegeben? Weil Facebook die Attribution geändert hat. Was heißt das? Früher haben wir Daten gesehen auf einem Fenster von 28 Tage Klick und One Day View. Heißt, jeder, der geklickt hat und innerhalb von 28 Tagen gekauft hat, der wurde mir in meinem Ads Manager angezeigt, oder jemand, der meine Werbeanzeige nur gesehen hat. Dann zum Beispiel geht der auf Google, gibt meine Webseite ein, kauft dann, das kann ja Facebook mitmessen, und kauft innerhalb von 24 Stunden. Drum, View-Attribution heißt nur, hat die Ad gesehen, innerhalb von 24 Stunden gekauft, wurde mir auch zugerechnet zu dieser Kampagne. Jetzt habe ich 28 Tage Klick und One Day View, ein sehr großes Fenster, was zugegebenermaßen für viele Marken, sage ich mal, gar nicht notwendig ist. Andere Marken natürlich bräuchten das sogar länger. Denken wir an Immobilien, Versicherungen, Banken, die kommen ja selbst mit dem nicht aus. Oder wir haben große Energiekonzerne in Deutschland. Du machst dann Stromwechsel nicht in 7 Tagen, mhm, wo du die Werbeanzeige siehst, oder 28 Tagen. Das dauert 3, 4, 6 Monate, teilweise ein Jahr, bis dein Vertrag ausgelaufen ist. Oder bis es Herbst wird, du denkst, oh fuck, jetzt wird's wieder teuer, ich muss schnell wechseln. Das sind so die Treiber dann. Trotzdem musst du ja vorher Werbung machen, dass du im Kopf der Kunden bist, wenn es soweit ist, dass die wechseln. Weil sonst gehen wir ja woanders hin. Also von dem her hat es dann den Schnitt gegeben, den ersten, und der war aber aufgrund der iOS 14 Thematik, und das gilt auch wirklich für jedes Device, also egal ob es Android ist, ob es Laptops sind, Stand-PCs, betrifft alle. Facebook hat dann den ersten Schnitt gemacht auf 7 Tage Klick und One Day View. Also das ist schon mal ein massiver Rückgang. Teilweise haben wir Kunden, das sehen wir, wenn wir die Daten vergleichen. Was war zum Beispiel ein guter Monat bei 28 Tage Klick, One Day View? Und was ist ein guter Monat bei 7 Day Klick, One Day View? So wie es jetzt zum Beispiel Jänner, Februar, März war. 42% Differenz. Das ist natürlich massiv. Wenn man jetzt denkt, es gibt Jobs, die machen ja zum Beispiel 500.000 Umsatz. Wenn du dann 42% nicht angezeigt bekommst, dann denkst du dir, oh mein Gott, mein Advertiser oder meine Agentur hat völlig versagt. Stimmt aber natürlich nicht, weil die Daten ja im Shop-Backend, und das ist einfach ganz wichtig jetzt auch für diesen Podcast, im Shop-Backend verändert sich ja nicht so viel. Minimal natürlich, weil Facebook jetzt andere Optimierungswege geht natürlich. Vorher hat es 8 Advanced-Tag Zeit gehabt zum Optimieren. Jetzt gibt es uns nur mehr 7 Tage und zeigt uns dann natürlich auch nur mehr die 7 Tage an. Und der nächste Schritt, was jetzt passiert ist, die View-Attribution wird völlig wegfallen und dann wird es zukünftig nur mehr eine 7-Day-Click-Attribution geben. Alle Googler werden jetzt aufspringen und sagen, hey, super cool, weil Google-Click-Attribution und Facebook vorher mit der View, das war ja immer so ein Streit zwischen Facebook-Advertiser und Google-Agentur. Es wird fairer zugegebenermaßen, definitiv, es wird vergleichbarer. Nichtsdestotrotz wird es auch bei Google und Facebook im Vergleich immer so sein, One-Day-Click versus One-Day-Click auf beiden Plattformen vergleichen, dann hast du zumindest die vergleichbarste Variante gehabt in der Vergangenheit. Jetzt ist es so, tatsächlich an alle meine Google-Freunde, Google Analytics wird wichtiger denn je, durch das, dass ja aus aktueller Sicht die iOS 14-Devices betroffen sind. Du in Google Analytics die Sessions aber trotzdem noch aufzeichnest, Das heißt, im Ads Manager von Facebook siehst du weniger Daten. In Google Analytics, wenn du das E-Commerce Tracking hast, dann siehst du die Daten aber noch. Und das ist halt wichtig, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einmal drei Komponenten. Ich habe meinen Facebook Ads Manager, wo ich die Kampagnen schalte. Dann schaue ich mir aber auch an in Google Analytics den Traffic im Allgemeinen. Bleibt der stabil bei dem, sagen wir, ich gebe, um jetzt auch kleinere Kunden anzusprechen, sagen wir, ich gebe 500 Euro im Monat aus oder 1000 Euro im Monat aus. So, bleibt im Monat, sagen wir im nächsten Monat, jetzt wo iOS 14 sich wirklich mal bemerkbar machen wird, bleibt mein Traffic halbwegs stabil. Also kommen bei gleichem Adspend ungefähr die gleichen Leute nach wie vor auf meine Webseite von der Anzahl her. Dann ist es ja schon mal ein Indikator dafür, okay, ich sehe im Ads Manager zwar weniger Outbound-Klicks, also ausgehende Klicks heißt sie auf Deutsch, und Landing-Page-Views, aber ich sehe in Google Analytics, wird das ungefähr noch gleich aufgezeichnet, dann passt es. Die wesentlichen, wir nennen das Primärmetriken, sind ja aber tatsächlich der Revenue, also der Umsatz vom Shop. Heißt, ich gebe 1.000 Euro im Monat aus, verdiene 4.000 Euro im Monat. Facebook zeigt mir das in der Vergangenheit auch, sagen wir, halbwegs genau an, immer halbwegs genau an. Das passt, sagen wir, so plus minus, wenn Facebook mein einziger Kanal ist. So, und in der Zukunft wird so sein, Facebook zeigt mir vielleicht nur mehr 2.000 Euro an, aber im Shop tatsächlich habe ich noch immer meine 4.000 Euro. Heißt, nicht mehr den Daten, falls das irgendwer gemacht hat, der es jetzt zu 100% dem vertraut hat, was im Vorhinein schon ein Fehler war, aber es war zumindest noch halbwegs nachvollziehbar. Die Ads-Manager-Daten sind für uns im Grunde ein Leitfaden. Wir schauen uns jetzt an, natürlich unsere Primärmetriken, Return on Ad Spend, Cost per Result, also was kostet mir ein Kauf, was kostet mir ein Lead, je nachdem, was ich gerade betreibe für ein Geschäftsmodell. Das ist natürlich nach wie vor wichtig, weil ich sage einfach, okay, wenn mir vorher Cost per Result, also an Kosten pro Kauf bei 45 Euro lag und bei 7 Tage Klick, also jetzt sehe ich ja nur mehr das 7 Tage Klick-Modell, ist jetzt bei, sagen wir, 52 Euro, dann vergleiche ich das eben mit den Daten, die ich vorher hatte und sage, okay, wo muss jetzt mein Kosten pro Kauf sein aktuell, wie viel höher darf der sein, dass ich noch immer die Performance von 28 Tage Klick One-Day View habe. Das ist ganz wichtig. Vergleich, was war voriges Jahr zu diesen Monaten eine gute Metrik, eben diese drei Attributionsfenster, das hat hoffentlich jeder gemacht, weil das wurde auch sehr oft von den Agenturen erzählt und wirklich gepriesen, mehr oder weniger, auch von Facebook selbst. Und dann sage ich, was ist die Differenz zu 7 Tage Klick und vergleiche das. Bin ich da in meiner Range oder nicht? Und das ist eben schon ein weiterer ganz wichtiger Punkt, nicht nur zu sagen, was gebe ich Adspend aus und was ist tatsächlich im Shop-System, was kommt dort an an Käufen, wie viel Umsatz mache ich? Und auch, das möchte ich wirklich, weil es mir einfach am Herzen liegt, jeder, der euch jetzt erzählt, dass das die große Metrik ist und dass das so wichtig ist, der hat das Geschäftsmodell vorher nicht verstanden, weil es war schon immer wichtig, wie viel Adspend gebe ich aus und was kommt tatsächlich im Shop an. Es war nur vorher so, dass ich auf Facebooks Plattform jetzt im Speziellen genauere Zahlen halte, als es jetzt der Fall ist. Aber ich höre jetzt immer Blended ROAS, Charts, also was mache ich, Google Adspend plus Facebook Adspend und was kommt am Shop im Endeffekt raus. Genauso wie die Marketing Efficiency Rate, also im Grunde nichts anderes wie was gebe ich aus, was kommt rein, super viele Modewörter. Ein Geschäftsinhaber oder ein Marketingleiter, der das in der Vergangenheit nicht gemacht hat, das ist ja eigentlich ja schon ein Versagen gewesen. Mhm. Also das ist eben wichtig.
Um ein bisschen diese Diskussionen, die jetzt so durch die verschiedenen, nicht nur Branchenmedien gehen, es schwirrt im Moment jede Menge herum. Jetzt gibt's wieder neue Initiativen aus der Ecke Max Schrems zum Thema Cookie-Banner und all diesen Dingen, die da passieren.
Ich möchte da kurz einschlagen, ich gebe ihm völlig recht. Also die Cookie-Banner, die er kritisiert, sind wirklich eine Frechheit. Entschuldigung, aber das ist...
Ich war mir Anliegen. Das ist jetzt auch dahingestellt in meiner, genau wie bei dir, schlagen irgendwie zwei Herzen in der Brust. Einerseits natürlich die User-Sicht, wo ich völlig dabei bin. Auf der anderen Seite sind wir halt beide irgendwie beruflich tätig und es macht uns das Leben nicht unbedingt leichter.
Definitiv nicht, ja.
Und jetzt gibt es halt genau diese Dinge wie diese Cookie-Banner, die ja letztendlich auf den Pixel ein bisschen hinschlagen. Dann sind jetzt solche Dinge auf einmal populär geworden, Conversion API, serverseitiges Tracking und wenn ich jetzt so in die mittelständischen Unternehmen schaue, wo sich vielleicht jemand halbtags um Online-Marketing mitkümmert, dann schaue ich in letzter Zeit ganz oft in verzweifelte Gesichter, weil sie einfach hint und vorn niemand mehr auskennt, was soll ich jetzt eigentlich tun. Es wird der Abgesang auf das Pixel-Tracking gesungen. Google wird ja da in irgendeiner Art und Weise auch nachziehen. Wohin geht's?
Auch Android?
Genau. Welche Möglichkeiten habe ich in Zukunft überhaupt noch? Werden wir uns auf Dinge innerhalb der Plattformen, aus Lead-Ads zum Beispiel, mehr fokussieren? Oder gibt es neue Möglichkeiten zu messen, wo in Wirklichkeit, ja, ein bisschen Augenauswischerei betreibt? Wie ist dein Sicht der Dinge?
Also Mythos Conversion API hilft uns nicht bei iOS 14 Tracking-Verlusten. Was sie aber natürlich schon hilft, ist durch das, dass nicht mehr mein Browser die Daten an Facebook meldet, sondern das über meinen Server läuft, habe ich schon mal das Problem der, also ich kann das Problem der Adblocker, der eigentlichen JavaScript-Fehler in dem Sinne, also ich kann zumindest ein paar Baustellen beseitigen, wo ich wieder mehr Daten bekomme. Es hilft mir einfach, Daten zu komplementieren. Es ist aber auch nicht final so, dass ich jetzt hundertprozentig jeden im Tracking habe. Und auch bei einer Conversion-API muss ich natürlich irgendwie schauen, dass ich da DSGVO-konform mit dem umgehe. Also das Consent-Tool, das wird nicht wegfallen deswegen. Aber wenn ich jetzt mit einem First-Party-Tracking das im Grunde aktuell umgehen kann, weil es mal zum Beispiel jeder, der das Plugin kennt, Chrome Pixel Helper, mache ich reines Server-Side-Tracking, zeigt er mir den Pixel gar nicht an zum Beispiel. Das ist halt auch spannend. Genauso wie die Cookie-Blocker, die zum Beispiel erkennen, okay, Facebook-Pixel oder Tag-Manager feuert und dann mache ich das aber über meine Subdomain, zum Beispiel tracking.patrick.com, dann sagen die, ah, das ist sehr sauber, weil das ist ja seine Webseite, das ist ein sauberer Link und da habe ich aber mein Tracking drin verschachtelt. Das ist ja zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt. Bei solchen Verfahren kann ich da auch mich noch drüber retten. Also ja, wir können mit dem mehr Daten generieren. Wir sollten das alle auch unbedingt schnellstmöglich umsetzen, falls es noch nicht gemacht worden ist. Jeder, der WooCommerce nutzt, installiert solche E-Commerce Pixel Your Site Pro. Kostet nicht viel, trackt aber wirklich schon alles auf Server-Side-Ebene. Genauso bei Shopify, die native Facebook-Integration ist technisch noch etwas hinten, trackt aktuell jetzt einmal halbwegs zuverlässig Purchase. Die weiteren Events werden jetzt getestet, aber das ist tatsächlich, finde ich, für das, dass die Plattform so groß ist, ein Rückschritt meiner Meinung nach, weil die sind echt langsam mit der Entwicklung. Aber trotzdem, die wesentlichen Metriken, wie gesagt, die Primärmetriken, ich kann das messen, den Kauf. Das ist natürlich schon ein Thema. Zukünftig, Plattformdaten, ja, werden definitiv wichtiger als in der Vergangenheit waren. Setzt allerdings auch voraus, dass ich, wie wir das zum Beispiel vor dem Podcast besprochen haben, gute organische Inhalte habe. Weil was nutzt mir das? Und auch für alle, die es vielleicht nicht wissen, die Daten auf der Plattform, Video Views, Engagement, die bleiben euch erhalten. Da gibt es keine Einschränkungen. Und tatsächlich, wenn eure Kunden großteils von Android kommen, es wird zwar jetzt, wie gesagt, zukünftig dann auch mal einen Impact geben, aber betrifft euch das aktuell auch nur sehr wenig. Es betrifft wirklich nur, die Tracking-Einschränkung betrifft nur Geräte auf iOS 14.5 oder höher jetzt, wo die Leute dann auch, das muss man auch sagen, das Tracking dann nicht erlauben. Mhm. Und selbst dann kriege ich einen kleinen Teil noch getrackt, nämlich das höchste Event, das wäre jetzt zu kompliziert, um das zu erläutern, aber nur, dass wir über das gesprochen haben. Heißt aber, organische Inhalte werden sicher noch wie vor oder wenn nicht sogar jetzt wieder viel mehr werden, hoffentlich gute organische Inhalte, weil ich dann meine Engager im Retargeting habe, weil ich gute Videos habe, wo ich sage, jeder, der das Video 50% gesehen hat, der soll jetzt von mir Werbung ausgespielt bekommen oder sogar ein gezieltes Angebot zu dem Inhalt dieses Videos. Also das ist einfach wichtig. Plattformdaten, ja, sie wären wichtiger. Die Plattformen selbst wären in diese Richtung, also ich erkenne da schon Trends in unseren Bei unseren Kunden, erstens das Budget in den letzten 2-3 Monaten hat es einen größeren Budget-Shift von Facebook-Seiten zu Android-Geräten gegeben. Also wenn man sich mal analysiert, wo vorher, wie viel Budget zu iOS gegangen ist und wie viel das jetzt ist, das hat man schon gemerkt, Facebook probiert da mal entgegenzuwirken. Ist aber langfristig, wie gesagt, weil Android zieht da ja wahrscheinlich jetzt auch nach, langfristig auch keine optimale Lösung. Das schon mal zu dem Thema. Aber wenn ich meine Plattform im Griff habe und meinen organischen Content im Griff habe, ja, dann habe ich auf alle Fälle mal eine Basis, mit der ich gut arbeiten kann. Und die Plattformen, bin ich mir sicher, werden Lösungen präsentieren.
Ein bisschen Themenwechsel zum Thema Kennzahlen selbst. Ich habe vor einiger Zeit einfach einmal wirklich mal die grundlegenden Kennzahlen so ein bisschen durcherzählt und was ist ein ROI und was ist der ROAS und so weiter. Also aus deiner täglichen Arbeit, gibt es Kennzahlen, die von deinen Kunden oder von Menschen generell da draußen gerne mal missverstanden werden? Wo man sich einfach was erwartet hinter einer Kennzahl, das aber effektiv nicht da ist. Was sind so die großen Verständnisse, die da oft da sind?
Nein, ich sage einmal, das größte Problem, das ich sehe, und das ist wirklich ein Riesenproblem, ist, dass die Leute gar nicht wissen, was sie messen. Also das ist ein grundlegendes Problem. Was ist mein Ziel? Was will ich überhaupt messen? Und dann, jetzt kommt die große Frage, was darf mir dieses Ziel kosten? Also wir arbeiten mit Unternehmen, das ist tatsächlich keine Lüge, die geben teilweise über 100.000 Euro im Monat aus und aufwärts an Adspend. Und wenn du den fragst, was darf uns ein Kauf kosten, dann sagt er, das müsste ich mal anschauen. Das müsste der aber eigentlich sofort wissen. Dann sagst du, was hast du Marge oben? Und jetzt, jeder wird es wahrscheinlich erraten, wie viel Prozent Margen haben Kunden auf Produkten, nämlich anscheinend ist das überall so, 50%. Also Kunden, die nicht wissen, wie viel Marge das haben, haben automatisch 50%.
Okay, alles
klar. Und wenn du die gleichen Kunden dann fragst, was, für ein paar stimmt es natürlich, nicht falsch verstehen, aber es ist so, du merkst sofort und sagst, was darf uns ein Kauf kosten? Stille, was hast du Marge auf dem Produkt? 50%. Mhm. Circa, plus minus so 50%. Okay, passt so. Ja, jetzt sollst du mit dem irgendwas kalkulieren, ein Budget oder was machst du jetzt mit einer Schätzung? Und dann ist das, wo es natürlich dann bei größeren Budgets auch interessant wird oder bei Produkten, die eben also öfter mal gekauft werden oder einfach einen langen Zyklus haben, was ist der Lifetime Value von einem Kunde? Also was bringt mir der Kunde vom ersten Kauf bis zum letzten Kauf? Kauft er dreimal bei einem durchschnittlichen Warenwert von 150 Euro, dann hat er einen Lifetime Value für mich von 450 Euro. Sagen wir, ab dem dritten Mal kauft keiner mehr. Dann kann ich sagen, okay, durchschnittlich auf alle Kunden liegen wir bei 275 Euro. Dann weiß ich, okay, ich kann für einen Neukunden ungefähr plus minus, sage ich jetzt einmal je nach Marge, eben 75 Euro investieren, dass sich das dann noch lohnt für mich. Das heißt, ich könnte sogar am ersten Kauf leicht negativ sein, weil ich weiß, der kauft im Durchschnitt noch 2,5 Mal. Mhm. Auch bei großen Budgets, meistens von 10 Gesprächen, 6-mal Stille. Das heißt, die Hausaufgaben sind ganz wichtig. Was darf mir ein Kauf kosten? Wie viel Marge habe ich auf dem Produkt? Nämlich, da geht es ja um alles. Produktion, Lieferkosten, Kreditkartenfees und dann wird es jetzt nämlich spannend, prozentuelle Storno-Rechnungen, wenn ich genau wissen will, was mir ein Kauf kommt. Wenn ich sage nämlich, ich habe eigentlich 15% Storno oder Rücksendungen innerhalb der ersten 14 Tage, das muss ich ja mitberechnen in meinen Overall-Ausgaben-Chart dann. Das ist ja wichtig. Und ich möchte mir ja selber auch ein Geld auszahlen, genauso wie Strom, Lager und alles auch ein Geld kostet. Das heißt, im Optimalfall habe ich wirklich eine Ahnung davon, das Produkt kostet im Verkauf 100 Euro netto, mir tatsächlich mit allem, was ich reinrechne, 46 Euro. Wenn ich das weiß, ist das schon mal ein Meilenstein. Mhm. Tatsächlich ist das ein Meilenstein. Und wenn ich dann noch weiß, was ist mein durchschnittlicher Warenkorb, also der Average Order Value, wie es im Englischen heißt, also der durchschnittliche Kaufwert, das ist sehr wichtig, weil ich dann auch ungefähr sagen kann, ist das realistisch, dass ich mit einem Push-Kanal dann dort Geld verdienen kann oder nicht. Und eben ein Lifetime Value. Das ist schon mal ganz wichtig, also als Basis. Ohne dem sollte man kaum starten, machen aber nahezu alle.
Was wäre jetzt deine Empfehlung, wenn wer sagt, okay, passt, habe ich verstanden, jetzt brauche ich ja nur noch irgendwo die Möglichkeit, wo ich nachschaue, wie läuft das Ganze? Und jetzt gibt man das blöderweise Facebook und Google Analytics nicht vollumfänglich so aus, wie du das gerade beschrieben hast.
Leider nicht. Also tatsächlich helfen uns da nur CRM-Systeme. Wenn du ein gutes Shop-System hast, kannst du das im Shop-Backend sogar ausrechnen lassen. Optimalerweise hast du aber natürlich ein eigenes CRM-System. Heißt einfach ein System, das deine Kunden verwaltet, die Bestellungen dort verwaltet. Dann kannst du auch gleich sehen, okay, die Andrea, die hat jetzt im letzten Jahr hat die viermal gekauft, gibt über 500 Euro aus bei mir im Jahr. Ganz sauber. Jetzt schaue ich mal, ob es gibt andere Kunden, die über 500 Euro ausgeben. Passt, dann kriegen die jetzt einmal von mir wirklich einen 30% Gutschein für das, dass treue Kunden sind. Das ist dann auch eine Kundenbindungsaktion. Mhm. Aber um das geht's, wenn ich mein CRM unter Kontrolle habe, dann kann ich genau diese Werte auslesen. Und das ist ein großes Problem. Die Leute schauen im Wesentlichen, was jetzt nicht ganz falsch ist, weil wir es ja ursprünglich auch gesprochen haben, was gebe ich aus, was kommt rein. Im Großen und Ganzen, um eine Marketingstrategie zu entwickeln und um wirklich erfolgreich Werbung auf der Plattform zu machen, ist das aber zu wenig, weil ich in Long-Term nicht sehe. Und jetzt, wo mir das Tracking fehlt und die Daten fehlen, wird ja dieser Long-Term immer wichtiger. Mhm.
Patrick, vielen herzlichen Dank für die Entzauberung von ganz vielen Dingen, die da draußen gerade so gequatscht werden. War, glaube ich, in der Kürze der Zeit ein recht tiefer Einblick auf das Thema. Freut mich, dass du Zeit genommen hast. Wir sehen uns bald wieder.
Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall, Daniel.
Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das begünstigt die Sichtbarkeit dieses Podcasts in den Charts und sorgt dafür, dass weitere Hörer auf diesen Podcast aufmerksam werden. Würde mich sehr freuen, wenn du mich da ein bisschen unterstützen kannst und dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, um da die Bewertung zu hinterlassen. Vielen herzlichen Dank.
TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/TheAngryTeddy.